Einen guten Morgen wünsche ich und ich sehe, ihr habt schon angefangen auch mit dem Gottesdienst. Entschuldigt bitte, dass ich zu spät gekommen bin. Ich habe irgendwie die Zeit falsch notiert, aber jetzt bin ich da und freue mich, hier das Wort Gottes auslegen zu können. Ja, in der Vorbereitung des Textes heute habe ich gedacht, nichts verrät so viel über einen Menschen wie seine Testamentseröffnung. Wenn jemand also verstorben ist und es ums Erben geht, dann wird offenbar, was Sache ist. Da heißt es dann, die Tochter und die Großnichte erben das Vermögen, der Sohn bekommt die Briefmarkensammlung und der Sohn hasst Briefmarken und schon bricht ein Krieg aus. Oder wer bekommt denn Omas Häuschen? Warum bekomme ich gefühlt so viel weniger? Warum kriegt der da überhaupt etwas? Und in der Bibel gibt es auch so eine Testamentseröffnung. Als die 12 Stämme Israel das Land einnehmen sollen, das Gott ihnen verheißen hat, da bekommt jeder, einer nach dem anderen, ein schönes Stück Land, fruchtbar, prima Lage, großzügig bemessen, bis zum 12. Als der 12. Sohn an der Reihe ist, lautet die Auskunft, und du, lieber Levi, dein Erbteil ist Gott. Große Augen, wie bitte? Ja, steht hier, dein Erbteil ist Gott. Aber das Merkwürdige ist, und dem möchte ich heute nachgehen, der 12. Erbe jubelt, juhu, mein Erbteil ist Gott. Und diese Szene wird uns tatsächlich in der Bibel erzählt, als das Land verteilt wird auf die 12 jüdischen Stämme nach der Befreiung aus Ägypten. Sie bekommen alle ein Stück Land, nur Levi nicht. Levi, der Stamm Levi, bekommt den Dienst am Tempel zu tun. Er ist für den Gottesdienst zuständig. Er ist für das Lob Gottes zuständig, für das Gebet und für die großen Feste. Und leben wird er von Spenden und Abgaben. Und er jubelt. Das Los hat es gut mit mir gemeint. Und ich möchte lesen aus Psalm 16 den Predigttext, die Verse 1 bis 11. Bewahre mich, Gott, denn ich traue auf dich. Ich habe gesagt zu dem Herrn, du bist ja der Herr. Ich weiß von keinem Gut außer dir. An den Heiligen, die auf Erden sind, an den Herrlichen habe ich all mein Gefallen, aber jene, die einem anderen nachlaufen, werden viel Herzeleid haben. Ich will das Blut ihrer Trankopfer nicht opfern, noch ihren Namen in meinem Munde führen. Der Herr ist mein Gut und mein Teil. Du hältst mein Los in deinen Händen. Das Los ist mir gefallen auf liebliches Land. Mir ist ein schönes Erbteil geworden. Ich lobe den Herrn, der mich beraten hat. Auch mahnt er mich, mein Herz des Nachts. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Er steht mir zur Rechten, so wanke ich nicht. Darum freut sich mein Herz und meine Seele ist fröhlich. Auch mein Leib wird sicher wohnen, denn du wirst meine Seele nicht dem Tode lassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Grube sehe. Du tust mir kund den Weg zum Leben, vor dir ist Freude und Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Ja, soweit der Predigttext für heute Morgen. Hier spricht der Glaube sein Innerstes aus und wir haben das eben auch gesungen. Only God, allein Gott, allein Jesus, würden wir sagen als Christen. Wenn ich nur dich habe, dann frage ich nicht nach Himmel und Erde. Was ist das nur, dass Menschen so ergriffen sind, dass ihnen Gott nicht zur schönsten Nebensache der Welt wird, sondern zum Mittelpunkt ihres Lebens? Was ist das nur, dass sie nicht nur etwas von Gott haben wollen, gute Gaben, Schutz vor Unfall, einen gedeckten Tisch, Frieden in der Welt? Was ist das nur, dass sie nicht mehr nur etwas von Gott haben wollen, sondern ihn selbst? Wie kommt es, dass Menschen Gott von ganzem Herzen lieben und mit ganzer Seele und mit ganzem Verstand und mit allem, was sie sind. Und es gibt vier mögliche Antworten hier in diesem schönen Psalmwort, im Psalm 16, die möchte ich kurz skizzieren. Die erste und wichtigste Antwort ist die Freude an Gott. Meine Seele freut sich und ist fröhlich, betet dieser Mensch in Psalm 16. Gott ist pure Freude, und Luther übersetzt Wonne. Wonne ist ja eines dieser schönen altdeutschen Wörter. Wonne ist mehr als Freude. Wonne ist ein Lebensgefühl. Man ist eingetaucht und gebadet in Frohsinn und tiefes Wohlgefühl. Wir sprechen auch vom Wonnemonat Mai zum Beispiel. Da atmet unsere Seele auf, da wird alles weit und neu und frisch, da ist Frühling. Vielleicht kann man sich das so vorstellen, Gott ist pure Wonne. Gott ist nicht ein verkniffener Gerichtsvollzieher, nicht ein fernes höchstes Wesen, nicht ein böse blickender Tyrann. Gott ist pure Wonne. Wir sind nämlich als Menschen seine Idee. Er hat alles in uns investiert, in jeden Einzelnen von uns. Er hat uns Gaben geschenkt, er hat die Welt für uns eingerichtet, er hat uns Zuneigung geschenkt, er erträgt uns. Gott kennen, das bedeutet zu wissen, ich bin erkannt, bis in die letzte Tiefe durchschaut. Und ich bin dennoch dauerhafter und unzerstörbarer geliebt und angenommen, als ich mir das je hätte träumen lassen können. Gott kennen heißt, ich bin erkannt und trotzdem geliebt und angenommen. Nichts war ihm zu teuer. Er gab uns seinen Sohn für uns und er gab uns damit alles. Nichts hat er zurückgehalten. Und wenn alles zerbricht und alles zerbröselt in unserem Leben, dann ist er immer noch da. Deshalb Wonne, deshalb die unverbrüchliche Freude. Daran hängt der zweite Aspekt, die zweite Antwort. Gott ist immer Halt und Hilfe in unserem Leben, wenn unser Leben schwierig wird. Der Psalm beginnt ja mit einer Bitte: Bewahre mich, Gott, denn ich traue auf dich. Also, da merken wir sofort, dem Beter geht es hier gar nicht gut. Er fürchtet sich, ist in Gefahr. Und an wen soll er sich wenden? Wer ist das Fundament seines Lebens? Welches Fundament trägt er nun? Es ist wichtig, hier zu sehen, dass die Liebe Gottes und die Liebe zu Gott nicht die Tore zu einem sorgenfreien Leben öffnen. Nach dem Motto, wenn wir mit Gott leben, ist alles Sonnenschein. Es ist kein leichtes Leben, das auch der Beter hier führt. Der Psalm wird ja König David zugeschrieben, sicher dem größten unter den Königen Israels, aber auch ein König mit vielen Brüchen. Einer, der auch Schuld auf sich geladen hat. Einer, der sich nicht immer im Griff hatte. Einer, dessen Beziehung zu fast allen seinen Kindern scheiterte. Dieser König David, und der den Neid anderer magnetisch anzog. Einer, der sein Lebenswerk nicht dankbar genießen und in die Hände guter Nachfolger legen konnte. Einer, der immer wieder durch Konflikte und böse Attacken hindurch musste. Also wer sich mit David beschäftigt, der weiß, da ist nicht alles in Ordnung. Aber David sagt, nur Gott ist wichtig. Nur er ist mein Teil. Nur seine Rechte, das ist ein Ausdruck für Stärke und Hilfe und bringt mich dadurch. Dann die dritte Antwort. Es gibt ja Alternativen in unserer Welt. Es gibt immer wieder andere höchste Werte, mächtige Ideen, religiöse Angebote rings um uns herum. Sie versprechen viel. und sie halten doch angesichts des Todes nichts. In religiöser Sprache sind das Götzen, die versprechen viel und sie halten nichts. Sie versprechen viel, aber sie fordern von uns alles. Ein amerikanischer Schriftsteller, David Foster Wallace, hat einmal vor amerikanischen Studenten gesagt: Wir alle beten an. Wir haben nur die Wahl, wen oder was wir anbeten. Wir alle beten an. Wir rennen hinter denen her, die uns ein gutes Leben versprechen. Soweit das Zitat. Der Beter des 16. Psalms sagt: Das bringt nur Herzeleid. Das ist wieder so ein altdeutsches Wort. Das bedeutet so viel wie Liebeskummer. Herzeleid ist tiefer Schmerz und Bedauern, Enttäuschung. Das, was wir geliebt haben, verehrt haben, verfolgt haben, enttäuscht uns und fordert Opfer von uns. Nur Gott, sagt der Beter, er hat mich nicht enttäuscht. Das ist hier das Bekenntnis des Psalmbeters. Er war da, er hat mich gehalten, er hat mir Hoffnung gegeben und Kraft. Er hat mir gezeigt, dass die Welt so ist, wie sie ist und wie er sie Stückchen für Stückchen heilt. Er ist ein Gott, der nicht Opfer verlangt, sondern der ein Opfer bringt für mich in Jesus. Nur Gott ist mein Gut und Teil. Eine vierte Antwort, eine letzte Antwort. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Der Beter sagt, du hast mich beraten. Und mein Herz mahnt mich des Nachts. Die Basisbibel übersetzt zum Beispiel, in den Nächten erinnert mich mein Gewissen an deine Weisungen. Und am Ende eben, du zeigst mir den Weg zum Leben. Und wenn ich grüble und nachdenke, dann ist dein Rat meine Orientierung. Wir merken, das Ganze ist ein lebendiges Geschehen hier zwischen diesem Psalmbeter und Gott. Ein lebendiges Geschehen. Das ist nicht einfach die Empfehlung, ein paar Gebote und Gesetze zu lernen. Vielmehr formt Gott uns. Wie in seiner inneren Kommandozentrale. Ich halte Zwiesprache mit Gott. Ich frage nach dem Weg. Und Gott nutzt das Zusammenspiel der Bibel mit seinem guten Geist und unserem Verstand und unserem Empfinden und entwickelt in uns eine sichere Intuition, dass wir wissen, was das Gute ist, was wir tun müssen. Das klappt vielleicht nicht immer, weil wir Menschen sind, aber dann stehen wir auf, wenn wir gefallen sind und Gott sagt, auf ein Neues. Gott lacht uns nicht aus oder tritt nochmal nach, sondern Gott sagt uns, auf ein Neues. Steh auf, mein lieber Tolpatsch. Und deshalb sagt David hier, singt David in diesem Psalm, nur Gott ist mein Teil und mein Gut. Und das ist vielleicht ein Stück dieses Erbes, das Levi erhalten hat, dessen Teil Gott wurde. Freude, ja Wonne, weil wir unendlich geliebt sind, Kraft aus Gottes starker Hand, Bewahrung vor Herzeleid, vor denen, die alles versprechen und nichts halten, ein innerer Kompass, der uns hilft, in diesem schwierigen Leben zurechtzufinden. Ja, vielleicht sagt ihr ja, okay, wir haben das verstanden, dass die Sache mit Gott etwas von einer tiefen Liebesbeziehung hat. Wir haben etwas gespürt von der Begeisterung für Gott. Wir können vielleicht ahnen, dass Menschen von Gott so angetan sind, dass sie ihn von Herzen lieb gewinnen. Aber was ist denn dann mit all dem anderen, was schön ist auf dieser Erde und in diesem Leben? Nur Gott? Kein Erdbeerkuchen? Keine Bachkantate, kein Mountainbike und keine Schmetterlinge im Bauch? Steht dieses nur Gott in Konkurrenz zu allem, was schön ist auf Erden und in diesem Leben? Und da möchte ich ein Zitat von Bonhoeffer hier anführen. Er sagt: Wie könnte Gott so klein sein, dass er die Konkurrenz von Erdbeerkuchen und Schmetterlingen im Bauch fürchten müsste? Was sollte er dagegen haben, dass wir Bach und seine Söhne lieben? Bonhoeffer wählt ein Bild aus der Musik. Er sagt: Unsere Liebe zu Gott ist der Cantus Firmus, die Grundmelodie im Leben, die unter allem anderen liegt, der feststehende, nie endende Gesang. Und dann kann all das andere, Schöne, Wahre, Gute sich entfalten wie ein starker Kontrapunkt. Ganz selbstständig und doch immer auf den Cantus Firmus bezogen. Und er traut seinen Freund und Schwager Eberhard Bethge und sagt: Lasst in eurer Beziehung den Cantus Firmus kräftig erklingen und ihr werdet sehen, wie es auch dem Kontrapunkt eurer Liebe gut tut. Und vielleicht haben Sie das ja auch schon erfahren, wie gut das tut, wenn die Grundmelodie stimmt im Leben, wenn dieser Cantus Firmus da ist, verlässlich ist, wenn Gottes Liebe spürbar ist, wenn wir ein festes Standbein haben und aber auch ein Spielbein, wo wir uns in unserem Leben entfalten können. Am Anfang und am Ende ist es nur Gott, dieser Grundton, mein liebliches, mein schönes Erbteil. Und das kann mir der Tod nicht rauben. Da kann der Tod kein Ende setzen. Die Liebe Gottes geht weiter über den Tod hinaus. Wir haben die Geschichte von Lazarus gehört, der von Jesus auferweckt wurde, womit Jesus deutlich machte, er hat Macht über den Tod hinaus. Dieser Cantus Firmus bleibt. Und Levi bekommt, und damit will ich schließen, den Erbteil Gott, Gott als Erbteil. Und er kann gar nicht aufhören, sich zu freuen. So groß ist dieses Erbteil. Und das gilt auch uns. Wir freuen uns ebenso. Amen.